Laodicea. Wir wollen das zunächst lesen. Das steht in Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 22. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, wenn wir eine Überschrift über dieses Schreiben setzen wollen, dann könnten wir schreiben: Scheinbar reich, in Wahrheit arm. Wir können auch schreiben: Betrügende, Betrogene. Es ist ja interessant, aufschlussreich, bemerkenswert, wie dieses Sendschreiben beginnt. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen. Das sagt der Amen. Was heißt das? Das sagt der Wahrhaftige, der Treue, der Zuverlässige. Gott selbst nennt sich einmal so. Schlagen wir diese Stelle einmal auf. Wir lesen es in Jesaja Kapitel 65. Jesaja Kapitel 65. In diesem langen Buch des Propheten Jesaja kommt der Prophet an den Schluss, und gerade in den letzten Kapiteln ist ja auch diese Trennung innerhalb des Volkes Gottes die Botschaft. Gehorchst du Gott oder nicht? Die Trennung, und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 13, also wichtig ist Vers 16, aber um des Zusammenhangs willen und weil das ein langer Satz ist. Dort heißt es in Vers 13: Darum so spricht Gott der Herr, siehe, meine Knechte, also der Gegensatz war die, die ihm nicht dienen, meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern. Siehe, meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt durstig sein. Siehe, meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber werdet beschämt werden oder zu Schanden werden. Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Und ihr müsst euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen. Denn Gott, der Herr, wird dich töten. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, sodass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird, denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Was hier in dieser Übersetzung mit wahrhaftigem Gott übersetzt ist, das heißt eigentlich, wenn wir im Hebräischen gucken, der Gott des Amen, der Gott, der treu ist. Man kann es auch mit wahrhaftigem Gott übersetzen. Aber genau darum geht es. Und deswegen habe ich auch die Überschrift genommen, Betrogene oder Betrügende, Betrogene. Ja, sie betrügen andere, sie betrügen sich selbst, aber sie sind auch selbst Betrogene. Das geht übrigens sehr häufig zusammen. Man macht anderen was vor und irgendwann fängt man das auch selbst an zu glauben. Man spielt vor anderen eine Rolle. Und irgendwann glaubt man auch selbst an diese Rolle. Hier spricht der, der sich selbst nennt, der Amen. Oder mit Jesaja 65, Vers 16 gesagt, der Gott des Amen. Und das wird deutlich, wenn wir weiterlesen, wie Gott sich hier vorstellt. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Was heißt das? Das heißt, dass Gott zu dem, was er sagt, steht. Dass Gott das so meint, was er sagt. Er steht zu seinen Verheißungen, aber er steht auch zu seinen Drohungen, zu seinen Verwerfungen. Das wollen wir nicht hören. Will auch Laodicea nicht hören. Wir sehen gleich, wie Gott diese Gemeinde anspricht. Aber so ist es. Und dann nennt sich Gott hier noch, wenn wir weiterlesen in Vers 14, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Christus nennt sich einmal der Anfang der Schöpfung Gottes. Was heißt das? Das heißt, zwei Dinge, dass in ihm alles geschaffen worden ist. Im Kolosserbrief wird das gesagt, aber dass er auch der Anfang der zweiten, der neuen Schöpfung ist. Durch seine Auferstehung hat mit ihm auch die zweite Schöpfung begonnen. Frage, gehörst du dazu? Wir gehören nur dazu, wenn wir wiedergeboren worden sind, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Sonst nicht. So spricht der Amen, es spricht der treue und wahrhaftige Zeuge und es spricht der Anfang der Schöpfung. Entweder du gehörst zum ersten Adam oder du gehörst zum letzten Adam. Geistlich. Dieser Sendschreiben, ich sagte es schon ein paar Mal jetzt, ist an Laodicea gerichtet. Was ist das eigentlich für eine Stadt? Laodicea liegt in einem ziemlich breiten Tal, und zwar im Tal des Lykos-Flusses. Meine Frau und ich hatten vor einiger Zeit mal die Gelegenheit, einer Studienreise auch dorthin zu fahren. Aber normalerweise werden Touristen nicht nach Laodicea gefahren, weil es da sowieso nichts zu sehen gibt, sondern man macht dann so einen Schlenker nach Hierapolis. Hierapolis gibt es Schönes zu sehen. Hierapolis war eine schöne Stadt, eine Stadt, in der es heiße Quellen gab und so wunderschöne, ich sag mal, Berge, die aus weißem Kalkstein, so kalkhaltigen Stein gebaut sind. Das ist eine Touristenattraktion. Aber in Laodicea gibt es heute nichts mehr zu sehen als ein paar Felsen oder Steine, die noch da rumstehen. Das war einmal anders. Durch dieses Lykos-Tal, übrigens ein sehr schönes, breites Tal, wie gesagt, da fließt dieser Lykos-Fluss. Und das war eine wichtige, da zog auch eine wichtige Handelsstraße hindurch. Und das führte dazu, dass Laodicea richtig gut Geld verdiente. Sie war eine reiche Stadt. Hierapolis, das liegt ein bisschen abseits, das war auch attraktiv, weil es dort sowas gab wie heiße Quellen. Aber Laodicea, das war ein Handelszentrum, das war ein Verkehrszentrum, das war eine Kreuzung, einmal in der Ost-West-Richtung, aber auch der Nord-Süd-Richtung. Und diese Stadt, sie florierte, wie häufig Handelsstädte. Laodicea wurde dann im Jahr 60 nach Christi Geburt schwer beschädigt durch ein Erdbeben. Die gibt es da sehr häufig im westlichen Teil Kleinasiens, überhaupt in der Türkei, also in Kleinasien, aber ganz besonders auch da im Westen. Aber diese Stadt Laodicea, sie schaffte es, dass sie mit eigener Kraft dann wieder aufgebaut werden konnte. Und etwa ein Mann wie Tacitus, das ist so ein Geschichtsschreiber, der ein bisschen später lebte, der wundert sich darüber, wie schnell und aus welcher aus eigener finanzieller Kraft das die Stadt Laodicea schaffte. Sie war nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sie war auch ein wichtiges Finanzzentrum und auch ein gutes Handels- und ein Handelszentrum, eben weil da verschiedene Straßen durchführten. Es war dort auch eine Hochschule. Wir würden heute sagen, eine Universität, und zwar eine medizinische Hochschule. Zeuxis hatte sie gegründet und er war ein führender Lehrer in der Medizin. Gerade die medizinische Fakultät war berühmt und hier ganz besonders, daran knüpft dieses Sendschreiben an, die Augenkunde, die Augenheilkunde. Es war auch eine Textilindustrie da. Man machte gute Stoffe, die weit bekannt waren, die weit berühmt waren. Dieser Lykos-Fluss hatte ein breites Tal geschaffen, aber der Fluss selbst war nicht besonders attraktiv. Er brachte immer sehr viel Schlamm mit und damit war er eigentlich zum Trinkwasser ungenießbar. Anders, wie gesagt, bei Hierapolis, das war ein bisschen abseits gelegen, aber da waren heiße Quellen, da waren auch dann natürlich kalte Quellen. In Laodicea war das nicht der Fall, es war trübe, mit sehr, sehr viel Schlamm und wie ein Zeitgenosse einmal bemerkte, das Wasser ist ekelhaft und ungenießbar. Man musste das Wasser also von Laodicea heranführen durch Aquädukte, die man dann auch gebaut hatte. Und das funktionierte also, da waren die Römer ja Meister drin. Ja. Immer so ein bisschen, ganz bisschen abschüssig, sodass das Wasser dann auch bei den Städten ankam. Also Laodicea, Hierapolis und Kolosse, die waren alle in diesem Lykostal. Laodicea steht hier in einem denkbar scharfen Kontrast zu dem, was wir das letzte Mal gehört hatten über das Sendschreiben an Philadelphia. Philadelphia bekommt nur Lob. Laodicea bekommt nur Tadel. Ich sagte damals, je näher wir zum Ende kommen, desto mehr, desto deutlicher ist die Ausreife. Manches, was bis dahin verborgen ist, wird am Ende, wenn es ans Ende geht, deutlicher, klarer, schärfer. Nicht als junger Mensch, man lernt es ja in der Kindheit, aber dann hat man es irgendwie drauf. Da kann man vieles durch eine glatte Fassade verbergen. Wenn man dann älter wird, ist das mit der Fassade nicht so toll mehr. Da kommt vieles raus, was bis dahin drin war. Das Ende, das Ergebnis der Geschichte ist der unvermischte Kontrast von Seligen und Verworfenen. Ich sag mal, Himmel und Hölle, sie sind dann deutlicher, klarer. Damit ist das Ende der Mittelmäßigkeit gegeben und genau das wird an dieser Gemeinde hier kritisiert. Ihre Mittelmäßigkeit. Weder noch. Das eine und das andere. Sowohl als auch natürlich das Durchschnittschristentum. Natürlich sind wir anständig. Muss uns keiner an die Wäsche in irgendeiner Weise. Aber Beruhigung im Innern und nach außen nicht besonders viel auffallen. Indifferenz, Lauheit nennt es die Heilige Schrift hier. Gemeinde, naja, das ist so eine Art Versicherungsanstalt geworden für die Zeit natürlich. Ist nett, wenn man nette Leute kennenlernt und findet man häufig in der Gemeinde. Aber auch eine Versicherungsanstalt, so meinen wir, für die Ewigkeit. Vor allem aber muss die Gemeinde sein, eine Instanz zur Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse. Das menschliche Ich, das sitzt auf dem Thron. Und wehe, das tastet jemand an. Sattes, ruhiges, soll ich sagen, spießbürgerliches Durchschnittschristentum, das ist die Folge, das ist Ausdruck dieser ich-bezogenen Frömmigkeit. Wenn es etwas zu tun gibt in der Gemeinde, dann tritt man gerne einen Schritt zurück, um die anderen vorzulassen. Aber man lebt sonst, bitteschön, möglichst in Ruhe. Aber ihr Lieben, es gibt gerade bei dem es um Gott geht, so immer etwas wie innere Unruhe. Und darauf legt hier in diesem Sendschreiben der Herr seinen Finger. Wem Christus und seine Ehre ein brennendes Anliegen ist, der wird immer von der Frage geschüttelt, liebe ich Gott genug? Gott lieben. Was heißt das? Was heißt das, wenn ich morgen wieder in der Schule bin, in meiner Klasse rumsitze, wenn ich studiere, am Arbeitsplatz? Gott lieben. Ich will sagen das so leicht mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Sinn. Gott lieben, was heißt das eigentlich? Ich will es auch mal so sagen, es gibt so etwas wie ein Zagen, ein Zaudern aus einer ehrlichen Haltung. Nicht aus einer Verzweiflung heraus, aber liebe ich Gott genug? Und manchmal ist das aufrichtiger als so ein satter, auch problemloser Scheinglaube. Wo man Gott, ich sag mal, voraussetzt, ihm eigentlich nicht glaubt. Wo man die Gnade voraussetzt, aber nicht sich an die Gnade im Glauben klammert. Manchmal liegt auch in einem nicht, in einem zagenden, darum geht es hier, in einem zagen, nicht zweifelnden, aber zagenden Nicht-Glauben können mitunter ein tieferes Wissen um Gott und um seine Heiligkeit, als ich sag mal in einer Gottesvorstellung, die vage ist, aber die unserem Durchschnittschristentum sehr, sehr entgegenkommt. Ich las mal in einem Kommentar, da sagte der Kommentator, ein Saulus in seinem ganzen Fanatismus, der konnte zu einem Paulus werden. Ein Gamaliel nicht. Der hat immer einen klugen Rat, hat immer kluge Überlegungen. Aber mehr auch nicht. Der kann sich das genau taktisch genau überlegen. Wir können es auch anders formulieren. Lesen wir zunächst die Verse 15 und 16 noch einmal. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Denken wir an diese Quellen, die in Hierapolis flossen, aber nicht in Laodicea. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich formuliere es mal anders herum. Christsein, das heißt auch glühen für Christus. Glühen für Christus, brennen für Christus. Kennen wir das noch? Dass jeder Atemzug, ich lebe für ihn. Und mit jedem Gedanken, ich beschäftigt bin, um vor Gott wahrhaftig zu sein und seine Wahrheit haben zu wollen. Genau darum geht es hier. Und der Herr sagt, schade, dass du nicht kalt bist. Aber diese laue Mittelmäßigkeit, das ist tödlich. Ausspucken werde ich dich. Denn dies Wasser ist ungenießbar. Fast ist es ein physischer Ekel, ja, an den der Herr hier anknüpft. Die Lauen, ich werde sie ausspeien aus meinem Mund. Natürlich ist hier die Frage, wer kann vor dem Gericht dieser Wahrheit, dieses wahrhaftigen Herrn, dieses unbestechlichen Herrn bestehen? Die Gemeinde von Laodicea lebte in der Gefahr einer Selbsttäuschung. Nochmal, ihr Lieben, es gibt einen Unterschied zwischen Gottvertrauen und Gott einfach theologisch ein bisschen voraussetzen in meinem Leben und sonst mein eigenes Leben führen. Egozentrisches Durchschnittschristentum, das wird hier an den Pranger gestellt. Und davor, sagt der Herr, da wird deine ganze Armut, deine ganze Blindheit und deine ganze Blöße sichtbar. Darum geht es hier. Wisst ihr, es geht hier nicht um die Leute, um das nochmal ganz klar zu sagen, die um ihre Heilsgewissheit bangen. Aber manchmal haben wir sozusagen scheinbar Heilsgewissheit, weil uns die Frage gar nicht mehr richtig interessiert. Da sagen wir, wie heißt es hier in Vers 17? Du sprichst, was sagt sie denn? Ich bin reich und ich habe Überfluss. Bei mir ist doch alles in Ordnung. Mir mangelt es an nichts. Was wollen die eigentlich? Was will Gott, der Herr, eigentlich? Dieser Satz geht weiter. Und du erkennst nicht, dass du elend bist, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich sagte es eben gerade schon, Laodicea ist die einzige Gemeinde, über die Jesus nichts Gutes zu sagen hat. Ich selbst in der Gemeinde von Sardes, über die der Herr ja sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Da gab es immer noch einige, wenige, ein paar Christen, die sich, wie heißt es dort, sich nicht verunreinigt hatten. Der Gemeinde von Laodicea aber muss Jesus seine Liebe sagen in einem schonungslosen Tadel und einer schonungslosen Maßregelung. Denn ihr Lieben, bitte, auch was der Herr hier dieser Gemeinde sagt, das sagt er, wir lesen es gleich noch einmal. Wir hatten es eben gerade schon gelesen. Ich tadele die, die ich liebe. Auch dies, was der Herr hier an die Gemeinde von Laodicea sagt, das sagt er nicht, weil ihn diese Gemeinde nicht mehr interessiert, sondern gerade aus Liebe. Gerade aus Liebe. Wie spricht der Herr diese Gemeinde an? Diese Gemeinde, die redet, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin reich, ich habe sogar Überfluss, was wollen die eigentlich? Nicht erknüpft. Interessanterweise der Herr auch an diese reiche Stadt Laodicea. In diesem Umfeld lebte man und man lebte ganz gut. Was hier auffällt ist, dass der Herr dieser Gemeinde einen Rat gibt. Ich rate dir. Ist uns das schon mal aufgefallen? Menschen, bei denen ich weiß, dass sie dem Herrn nachfolgen wollen, mit denen kann man viel direkter sprechen. Denen gibt man Befehle. Und sie wissen, wie es gemeint ist. Bei manchen muss man etwas vorsichtiger in seiner Wortwahl sein. Man will sie ihnen ja auch nicht auf den Schlips treten. Ich rate dir, ich gebe dir noch einen Tipp. So tritt der Herr hier dieser Gemeinde entgegen. Als der Wahrhaftige, als der treue Zeuge. Als der Amen ist, als der Anfang der Schöpfung ist, der Ersten und auch der Zweiten. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ich rate dir. Ja. Mehr darf man nicht sagen, denn sonst... könnte es ja verletzend wirken, und das ist furchtbar. Nicht Fremden, Außenstehenden, Randsiedlern gibt man eher einen Rat. Mit den anderen kann man viel direkter, viel offener umgehen. Wenn wir nur noch freundlich Ratschläge geben können in einer Gemeinde, ihr Lieben, ist es kein gutes Zeichen. Das sollten wir uns auch klar machen. Manche Freundlichkeiten, in denen wir uns austauschen, versteht jetzt nicht, es geht nicht um ordinäres Direktheiten, aber wenn wir manchmal zu viel überlegen müssen, wie sagst du es nun? Ist kein gutes Zeichen. Jedenfalls, wenn wir auf dem Weg sind, hin in die Herrlichkeit. Ich rate dir, ich gebe dir mal einen Tipp, Also wenn du meine Meinung wissen willst, dann sage ich dir. Was rät denn hier der Herr dieser Gemeinde? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Ja, Gold war in Laodicea ziemlich vorhanden, nicht? In dieser reichen Stadt. Aber hier geht es um Gold, das im Feuer geläutert ist. Gold ist ein Zeichen für Treue, für Zuverlässigkeit, aber auch für Glauben. Und deswegen hatte ich es vorhin schon gesagt, war das wirklich eine gläubige Gemeinde oder nur noch eine, die Gott irgendwie voraussetzt? Die Gott sozusagen nur noch annimmt, so in seinem, im Denken präsuppositional argumentiert. Kann man auch. Aber das bringt nichts. Das ist ein Gott, der auf Logik aufgebaut ist. Aber was Gott will, ist Glaubensgehorsam. Ich rate dir, Gold, Glauben, Vertrauen. Klammerst du dich morgens, wenn du aufstehst und deine Bibel liest, an den Herrn, an seine Verheißungen? Was rät der Herr noch? Übrigens Gold, das im Feuer geläutert ist. Da geht man durch Kämpfe hindurch. Oder ich sage es auch anders, durch Tod hindurch. Gott zu vertrauen, das läuft nicht glatt. Ja? Das ist immer wieder ein Glaubenskampf. Ein Glaubenskampf gegen meinen eigenen Unglauben. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Kampf nicht haben, dann kann es sehr schnell sein, dass ich sage, bei mir ist doch alles in Ordnung. Durchschnittschristentum. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Zweitens, weiße Kleidung. Damit du dich bekleidest. Ich kenne vielleicht alle das Märchen von Hans Christian Andersen, des Kaisers neue Kleider. Ich erzähle es mal, da kamen einige Schneider zu dem König und sagten, wir können dir Kleidung machen. Das können nur Leute sehen, diese Kleidung, die klug sind und weise sind. Aber wir brauchen Geld dafür. Sagte der König. Super. Ganz super. Dann weiß ich endlich, wer in meinem Reich klug ist und weise ist. Dann begannen die Schneider zu nähen. Nach einer Weile, sie hatten ja inzwischen das Geld bekommen, sagten sie, Herr König, das sind die Kleider, aber da war nichts. Der König guckte sich an und dachte, Mensch, bin ich doof. Aber die Schneider sagten das, super Kleidung, sieht toll aus, die Robe und so weiter. Da kam der Kronrat und sagte auch, Majestät, wie wunderschön sehen Sie auf, aber da war nichts. Und da kam ein kleiner Junge vorbei und der sagte, aber der hat ja gar nichts an. Ich rate dir, Kleidung zu kaufen. Selbsttäuschung, Selbstillusion. Dann verbreitete sich plötzlich die Wahrheit. Mensch, da steckt ja gar nichts dahinter mehr. Ich rate dir, wenn du einen Tipp von mir haben willst, kümmere dich um deine weiße Kleidung, damit du dich bekleidest. Damit dir es nicht geht wie des Kaisers neue Kleider. Und dass die Schande deiner Nacktheit, deiner Blöße nicht offenbar wird, wie es hier in Vers 18 heißt. Und der dritte Rat, auch das knüpft natürlich an das, was diese berühmte medizinische Hochschule dort in Laodicea machte. Aber jetzt geistlich verstanden und deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ich rate dir. Manchmal denke ich, es kann gar nichts Vernichtenderes über uns gesagt werden, wenn uns nur noch Tipps gesagt werden. Tipps, um Gott wirklich zu glauben. Tipps, um wirklich weiße Kleidung anzuziehen. Und Tipps, um wirklich zu sehen. Wirklich die Bibel zu lesen. Aber noch einmal, all das, was der Herr hier sagt, sagt er nicht, weil er diese Gemeinde von sich stößt, sondern wie heißt es, Vers 19? Alle, die ich lieb habe, die überführe ich, die züchtige ich. Mit anderen Worten, selbst dieses Sendschreiben ist noch, ich sag mal, das letzte Signal an eine Christenheit, die nichts mehr kennt, als nur noch ihre Durchschnittsfrömmigkeit. In der Herr, wie heißt es dann in Vers 20, gleich im nächsten Vers, vor der Tür steht. Gibt es etwas Schlimmeres, als wenn der Herr nicht mehr in einer Gemeinde ist? Ihr Lieben, ich will hier keine Moralpredigt halten, aber überlegen wir uns das einmal. Jeder für sich, ich auch. Der Herr klopft an, mehr nicht. Man gebraucht dieses Wort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, gerne in Evangelisationen. Aber vergessen wir nicht, das ist an eine Gemeinde gerichtet. Einer meiner Professoren sagte mal, Leute, wenn ihr für Erweckung betet, er berichtet dann davon, dass er kam aus Kanada, er berichtete dann von seiner Ausbildung, da hatten sie einen Lehrer und der kam aus einer Gegend, in der eine Erweckung mal war. Er sagte, Leute, das kann sehr gefährlich sein für euer Leben. Plötzlich fangt ihr an, euer Geschäft zu schließen, um erst einmal Sünde zu bekennen. Wenn ihr auf einem Acker seid, habt ihr was Besseres zu tun, als diesen Acker zu bewirtschaften, zu pflügen oder zu besäen. Ihr müsst Sünde bekennen. Das kann Zeit kosten. Überlegt euch, für Erweckung zu beten. Kann gefährlich sein. Jesus steht hier vor der Tür. Er klopft an. Der sagt dann, wenn jemand meine Stimme hört, hören wir sie. Die Tür seines Herzens öffnet, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Das heißt nichts anderes als Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft mit Christus. Wirkliche, lebendige Gemeinschaft mit Christus. Mit dem, der bis jetzt auch in einer Gemeinde vor der Tür stand. Ich weise noch einmal hin, dass Gott sich der Gott des Armen nennt in Jesaja 65. Wenn wir noch die Verse im Kopf haben, die davor stehen, da wird eine Trennung gemacht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Zwischen seinen Auserwählten und den anderen, den Verworfenen. Zwischen denen, die Gott gehorchen und den anderen. Innerhalb des Volkes Gottes, nicht außerhalb. Wisst ihr, am Ende der Sendschreiben steht bei allen eine Verheißung. Aber die herrlichste Verheißung steht hier an die Gemeinde von Laodicea. Schauen wir mal hinein, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Dass der Vater und der Sohn auf dem Thron sitzen, das hatten wir in Offenbarung Kapitel 1 gelesen. Ich meine, Vers 5 war es. Und jetzt sagt der Herr, jetzt darfst du auch Platz nehmen. Zu denen, die in einer solchen Situation überwinden. Das ist deine Hoffnung. Das ist deine Perspektive. Die Überwindung bedeutet, rauszutreten, nein, nicht aus Heidentum, aber aus einem Durchschnittschristentum, aus einer Mittelmäßigkeit, wo wir uns mit unseren eigenen fabrizierten Kompromissen schon längst arrangiert haben. Und das ist leicht, ihr Lieben. In meiner Fantasie sieht ja keiner. In meinem Denken. Und was ich wo sage, da können wir sehr genau unterscheiden zwischen Gemeinden und Christen und den anderen. Oder? Das sagt der Herr nicht, ich sage es noch einmal, weil er uns in die Pfanne hauen will, sondern er sagt das, weil er uns liebt. Deswegen ruft er uns zur Buße auf, zur Umkehr. Schlag mal auf den 2. Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 7. Paulus musste einige Briefe an die Gemeinde von Korinth schreiben. Zwei davon sind überliefert, aber das sind nicht alle Briefe. Paulus hat noch mehr Briefe an diese Gemeinde geschrieben. Und über einen dieser Briefe schreibt er, wahrscheinlich haben wir diesen Brief nicht bekommen, das ist der sogenannte Tränenbrief. So ist er bekannt, weil Paulus schreibt in 2. Korinther 1, ich habe unter großen Tränen euch das geschrieben. Und dann kam dieser Brief an in der Gemeinde von Korinth und Leute, das passierte. Die Gemeinde kehrte um. Nicht alle, war immer noch ziemlich viel dunkle Stellen in der Gemeinde, aber immerhin, einige kamen und kehrten um. Und darüber spricht der Apostel Paulus hier, 2. Korinther 7, Vers 8. 2. Korinther Kapitel 7, Vers 8. Und er erinnert jetzt an diesen, wie gesagt, diesen Tränenbrief. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde, für eine kurze Zeit. Aber nun freue ich mich, also betrübt, ja, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt wurdet oder worden seid. denn ihr seid in einer gottgewollten Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis, und jetzt hören wir gut zu, bewirkt eine Buße zum Heil, zur Rettung, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Nicht? Manchmal sind wir betrübt über vieles, dass wir nicht so viele Freunde haben, dass uns nicht alles so gelingt in der Welt und was nicht alles. Ja, das betrübt uns. Die bewirkt den Tod, sagt Paulus. Denn siehe, und jetzt wird er sehr konkret, was eine Betrübnis, eine gottgemäße, eine gottgewollte Betrübnis ist. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Und dazu, jetzt kommt's, Verantwortung. Verantwortung für mein Leben. Verantwortung auch in der Gemeinde. Und sei es auch nur, ich sag mal, dass wir täglich für diese Gemeinde beten. Entrüstung. Entrüstung nicht über andere, sondern über mich selbst. Mensch, was habe ich bis jetzt für ein Leben geführt? Furcht. Furcht für Gott. Verlangen. Sehnsucht. Herr, ich will dir ganz gehören. Eifer. Anstrengung. Bestrafung. Nicht der anderen, sondern meiner eigenen Sünde. Ihr habt in jeder Weise oder in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessentwillen, der Unrecht getan hat. Auch nicht um dessentwillen, dem Unrecht geschehen ist. Ja, wer ist jetzt schuldig, wer ist Verursacher, der hat angefangen und so weiter. Die Spielchen kennen wir alle, auch in der Gemeinde. Sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen, und damit schließt Paulus diese Gedankenführung, deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des, und so weiter, dann geht es über Titus weiter. Genau darum geht es auch hier in Offenbarung Kapitel 3. Die Heilige Schrift, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wird noch einiges sagen. Auch das andere, wie es weitergeht, das richtet sich nicht irgendwie an Israel oder was, sondern an diese sieben Gemeinden. Aber es wird dargestellt in Bildern, die aus dem Alten Testament gekommen sind. Übrigens, wie schon hier, auch das, was wir in Offenbarung 2 und Offenbarung 3 gelesen haben. Aber da kommen wir drauf. In diesen sieben Sendschreiben, fassen wir sie nochmal zusammen. In diesen sieben Sendschreiben treten alle Gemeinden, egal wo wir uns befinden, vor ihren Richter. Oder anders gesagt, Gott tritt vor diese Gemeinden. Der Herr tritt vor diese Gemeinden als ihr Richter. Und er zeigt uns hier im Spiegel dieser sieben Gemeinden, wie steht es um euch? Bist du eine Gemeinde, die erste Liebe verlassen hat, wie Ephesus? Bist du eine Gemeinde wie Smyrna, die verfolgt ist? Bist du eine Gemeinde wie Pergamon, die sich anpasst an den Zeitgeist, die mitschwimmt? Oder eine Gemeinde wie Thyatira, in der die Hurerei eingebrochen ist, bis hin zu Gemeindemitgliedern? bist du eine Gemeinde wie Sardes, die den Namen hat, dass sie lebt, aber es ist nur noch der Name? Bist du eine Gemeinde wie Philadelphia, die treu ist, die dem Herrn nachfolgt, die das Wort der Wahrheit bewahrt, festhält, sich daran klammert? Oder eine Gemeinde, wie wir es heute gehört haben, wie Laodicea? Ist es eine Gemeinde, in der pluralistischer Relativismus herrscht, so nach dem Motto, muss jeder selbst entscheiden, ich halte mich da raus, höchstens gebe ich mal einen vorsichtigen Tipp, aber auch nicht zu laut und nicht zu deutlich? Sind da Diskriminierungen bei uns, wie etwa in der Gemeinde von Smyrna, Verfolgungen? Oder Selbstgefälligkeit. Wir sind's doch. Guck dir mal die anderen Gemeinden an. Aber wir haben's. Ich denke, dass hier in der Offenbarung, in diesen Sendschreiben, jede Situation irgendwie getroffen ist. Getroffen von was eigentlich? Getroffen vom Scheinwerferlicht der Ewigkeit, wo unsere Zeit, unsere Situation gesehen wird, geschaut wird im Licht der Ewigkeit, im Licht des Herrn. Und das kann wehtun. Aber die Frage ist, ob wir ausweichen. Ich hatte vorhin noch eine halbe Stunde Zeit und ich habe ein bisschen geschmökert in einem Buch. Das war ein Buch eines Mannes aus der frühen Kirche, Origenes, der hatte einen Kommentar geschrieben über Jeremia. Über ein Wort, über ein Kapitel von Jeremia, wo Jeremia schreit zu Gott, Herr, du hast mich betrogen. Eigentlich wollte ich dir gar nicht dienen, jedenfalls nicht so. Und er sagt, Leute, lasst uns lieber von diesem Herrn uns betrügen lassen, der uns vielleicht auf einen Weg führt, den wir uns nicht vorgestellt haben, als wir angefangen haben in der Nachfolge. Was es heißt, das Kreuz auf uns zu nehmen, wer weiß das schon, wer da anfing? In der Nachfolge. Aber lasst uns lieber von diesem Gott uns betrügen zu lassen, also in Anführungsstrichen betrügen lassen, als dass wir dieser Welt hinterher huren. Jeremia dachte am Anfang auch, so führte es Origenes aus, naja, ich werde gegen die anderen Völker predigen. Musste er auch, hat er auch gemacht. Aber vor allem gegen sein eigenes Volk. Und das tat weh. Und er hat ihnen nichts weiter gekündigt als Leute, die Babylonier kommen und die werden euch wegführen. Tolle Botschaft, oder? Da überlegt man sich zweimal, willst du das sagen? Gericht verkündigen? Aber zurück hier zur Offenbarung. Tut Buße. Ich liebe die, die ich strafe. Ich liebe die, die ich züchtige. Weichen wir dieser Züchtigung des Herrn nicht aus. Bitte, bitte nicht.